Schön hier zu sein. Mich beschäftigt persönlich noch immer die Jahreslosung. Wir haben uns viele Wochen in unserer Gemeinschaft damit beschäftigt, mit dem Wort der Jahreslosung, haben in den Bibelstunden das Kapitel 6 aus dem Johannesevangelium durchgearbeitet. Das ist ja das größte und längste Kapitel überhaupt in einem Neuen Testament. Und ich merkte, genau genommen beschäftigt mich diese Wahrheit der Jahreslosung schon seit Jahren. Und ich möchte die Zeit heute Morgen nutzen und noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, noch mal genauer hingucken, was steht denn da? In diesem Wort ist eine Botschaft verborgen, an der sich die größten und stärksten Geister der Kirchengeschichte und der Theologiegeschichte die Zähne ausgebissen haben. Und gleichzeitig ist das ein Wort und eine Wahrheit, die für den, der daran glaubt, für den, der unserem Herrn Jesus einfach aufs Wort glaubt, eine unglaubliche Stärkung und Ermutigung und Vergewisserung ist. Nochmal, dieses Wort stammt aus einem Kapitel in Johannes 6. Vorher fand die große Brotvermehrung statt auf dem sogenannten grünen Hügel in den Galiläischen Bergen. Dann gab es dieses Streitgespräch in Kapernaum, diese heftige Auseinandersetzung. Und das Kapitel endet mit einer ganz unheimlichen Geschichte. Am Ende des Kapitels heißt es, von da an wandten viele seiner Jünger sich ab und sagten, nee, da machen wir nicht mehr mit. Das ist zu steil. Von da an wandten viele seiner Jünger sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Das gibt es auch. Dass man mal dabei war, ihm gefolgt ist, ihm vertraut hat und dann ging man weg. Ich lese aus dem Evangelium nach Johannes nochmal den Bericht und zwar ab den Versen 35 in Auswahl. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Aber ich hab's euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ihr merkt, hier wird eine Verabredung besprochen. Es gibt da eine heimliche Verabredung im Himmel zwischen dem Vater und dem Sohn. Eine Vereinbarung, einen Vertrag. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und der Sohn hat darauf geantwortet und gesagt, ja, das soll so sein. Dann heißt es weiter, Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, eben nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist ein Thema erwähnt, das durchzieht das ganze Leben Jesu. Durch das ganze Leben Jesu geht ein blutiger Kampf um den Willen Gottes. Bis in den Garten Gethsemane hinein, bis ans Kreuz hin, ein blutiger Kampf um den Willen Gottes. Vater, gibt es denn keinen anderen Weg? Fleht er, als er auf dem Boden liegt im Garten. Wenn du mich fragst, aber dein Wille geschehe. Und jetzt erklärt Jesus, was der Wille Gottes für sein Leben ist. Ihr merkt, hier geht's noch gar nicht um uns. Hier geht's erstmal nur um den Vertrag zwischen dem Vater und dem Sohn. Denn das muss man wissen, was da in der unsichtbaren Welt vorher passiert ist. Jesus erklärt, was der Wille Gottes für sein Leben ist. Als der Menschensohn ordnet sich der Sohn Gottes dem Willen Gottes unter. Vers 39, das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Nochmal, Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Habt ihr gemerkt, der erste Teil des Willens betrifft Jesus, der zweite Teil betrifft uns. Aber zuerst geht's um ihn. Der erste Teil betrifft den Sohn, der andere betrifft uns, die Gläubigen. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot vom Himmel gekommen, und sprachen, sag mal, ist das nicht Jesus, dem Zimmermann Sepp, sein Sohn, den kennen wir doch von früher her. Was redet der? Kennt doch seine Mutter. Wieso spricht er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Steht doch geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es jetzt also vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort. Und wir wollen dich verstehen lernen, dir glauben lernen, dir folgen, dir vertrauen lernen. Und so beten wir, dass du uns begegnest in deinem Wort und unsere Herzen erneut gewinnst für dich und dein Wort. Amen. Nochmal die Jahreslosung im Zusammenhang. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist die Losung für unser neues Jahr im vollständigen Zusammenhang. Und die gilt ja immer noch. Das ist ja das Schöne. Der erste Teil lautet, alles, was mir mein Vater gibt. Jeder Mensch, jede Menschenseele, wer immer es ist, sagt Jesus, in dem Moment, wo der Vater mir ein Menschenleben anvertraut, stehe ich unter dem Auftrag, dieses Menschenleben nicht nur anzunehmen, also nicht nur nicht hinauszuwerfen, sondern darauf aufzupassen, dass es nicht verloren geht. Das steht da. Dass es sicher im Himmel ankommt. Denn das ist der Wille meines Vaters. Nochmal, Vers 39. Das heißt, das will Gott, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben und anvertraut hat. Das will Gott. Und Jesus hat eingewilligt und gesagt, das will ich tun. Alles, was du mir gibst, jeder Mensch, den du mir anvertraust, auf den will ich aufpassen, dass er nicht verloren geht. Das ist der Auftrag. Und als er dann später bei dem hohen priesterlichen Gebet, ihr wisst, Kapitel 17, vor Gott auf den Knien legte, kann er sagen, Auftrag erfüllt. Auftrag erfüllt. Ich habe keinen verloren, sagt er am Ende seines Dienstes. Ich habe keinen verloren, außer dem einen. Aber ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast, die du mir anvertraut hast. Da betet er dann, Johannes 17, Vers 12, solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt. Und es ist keiner von ihnen verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jesus kann sagen, Auftrag erfüllt. Ich habe sie erhalten, ich habe sie bewahrt im Glauben. Ich habe gut auf sie Acht gegeben, sodass keiner verloren gegangen ist. Das war der Auftrag, unter dem Jesus stand, auf jeden Einzelnen aufzupassen. Das war der Wille Gottes, dem er verpflichtet war. Und dann betet er weiter in diesem sogenannten hohepriesterlichen Gebet, damit das auch in Zukunft so bleibt, damit auch in Zukunft keiner der Jünger verloren geht, betet er, damit auch der Glaube eines Petrus nicht einknickt. Auch ein Thomas in seinem Zweifel nicht einknickt. Auch ein Nathanael, auch ein Philippus. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, damit auch dein Glaube nicht auf der Strecke bleibt. Vater, ich bete für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Jesus achtet sehr, sehr genau auf die himmlischen Eigentumsverhältnisse. Jeder Mensch ist zuallererst Eigentum Gottes, Geschöpf Gottes und Eigentum Gottes. Das bekennt Jesus. Sie gehören dir. Vater, ich bete für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Vater, ich bete für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Von daher gilt, jeder, der zu Jesus kommt, wird nicht nur nicht abgewiesen, sondern wird ausdrücklich in seine Fürbitte aufgenommen. Das steht hier. Wer zu ihm kommt, wird in seine Fürbitte aufgenommen. Geschwister, Jesus ist der einzige himmlische Heilige, der für uns betet. Aber der betet wirklich. In meiner Bibel steht das. Er liegt vor dem Thron Gottes und betet für die Gläubigen, für die, die der Vater ihm anvertraut hat. Und er betet immer noch, dass wir durchkommen, dass unser Glaube nicht verreckt und auf der Strecke bleibt. Vater, ich bete für die. Im Hebräerbrief heißt es, darum kann Jesus auch für immer selig machen, die zu ihm kommen, denn er bittet für sie. Hebräer 7, Vers 25. Alle, die zu ihm kommen, erleben die Fürbitte Jesu. Das ist stark. Zwischendurch, ich bin gar nicht gläubig, weil ich mich entschieden habe, sondern ich habe mich entschieden, weil der Vater mich gerufen hat. Das gilt für dich auch. Du bist gar nicht zum Glauben gekommen, weil du dich irgendwann mal gnädig entschieden hast, sondern der Vater hat sich für dich entschieden und gerufen und hat dich in die Hände seines Sohnes gegeben. Und der betet jetzt für uns. Das ist stark. Und jetzt erfahren wir in diesem hohepriesterlichen Gebet, was Jesus auf seinem Herzen hat, auf seinem betenden und priesterlichen Herzen trägt. Worum betet Jesus denn jetzt? In seiner Verantwortung für die Gläubigen. Die Verantwortung, die er vor Gott für uns übernommen hat. Er betet dort, Vater, erhalte sie und bewahre sie in dem Namen, den du mir gegeben hast. Das heißt, Vater, schenk, dass sie in mir bleiben, dass sie an mir dranbleiben, dass sie nicht einknicken. Bewahre sie im Glauben, dass sie bei mir bleiben. Vater, ich bete, dass keine Macht der Welt sie von mir und dir trennen kann. Ich bete nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern ich bete, und das ist das Zweite, wofür Jesus betet, für die, die zu ihm kommen. Ich bete, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Geschwister, lebendiger Glaube ist immer umkämpfter Glaube. Das wisst ihr von eurer stillen Zeit, von eurem Gebetsleben. Was da los ist in dem Moment, wo ihr anfangt, euch mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, wo ihr euch zur Stille zurückzieht, das ist umkämpft. Lebendiger Glaube ist angefochtener Glaube, ist auf die Probe gestellter Glaube, herausgeforderter Glaube. Und da betet Jesus nicht, dass er uns aus der Welt nimmt, sondern dass wir bewahrt werden, mitten in der Anfechtung, die kommt, jeden Tag neu. Ich bete, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und da hat Jesus noch eine Reihe Gebetsanliegen auf dem Herzen, die er dem Vater vorlegt. Ich nenne nur zwei, er hat noch eine Reihe mehr. Er betet dort, Vater, ich bete dies, damit meine Freude sie erfüllt. Damit meine vollkommene Freude sie erfüllt, darum bete ich. Dass sie meine erfüllende Freude vollkommen in sich haben. Das ist mein Wille und Wunsch. Und dann gegen Ende dieses hohen priesterlichen Gebetes in Johannes 17. Vater, ich will, dass die Liebe, mit der du mich liebst, auch diese Geschwister erfüllt. Ich bete, dass die Liebe, mit der du mich liebst, auch ihre Herzen erfüllt und ihre Herzen untereinander verbindet. Das ist das Gebetsanliegen Jesu für uns, dass wir in dieser göttlichen Liebe verbunden sind. Die, die bisher aufmerksam zugehört haben, merken, wer zu Jesus kommt, wird nicht nur nicht hinausgeworfen, sondern er wird in seine Fürbitte aufgenommen. Er betet für uns und er betet das Wichtigste und Schönste, was man für einen Menschen erbeten kann. Wer zu ihm kommt, wird in seine Fürbitte aufgenommen, wird in seine Fürsorge aufgenommen, wird in seine Pflege aufgenommen. Wer zu Jesus kommt, wird unter seine Fittiche genommen. das ist mehr als nur nicht hinausgeworfen zu werden. Genau das ist sein Wille und Wunsch, um den er den Vater kurz vor seinem Heimgang bittet. Dass keiner von uns verloren geht. Stellt euch vor, mal einen kurzen Moment, einer von uns heute Morgen würde nicht in den Himmel kommen. Was für eine Tragik. Jesus betet für jeden von uns, dass wir durchkommen, dass wir ankommen, dass wir nicht einknicken, auch mitten in der Versuchung. Er betet für jeden von uns, dass wir im Glauben bewahrt bleiben, in der Anfechtung bewahrt bleiben, dass unser Glaube nicht aufhört. Auch an Petrus muss er sagen, du Petrus, der Satan hat nach dir gepackt. Aber ich habe für dich gebetet. Und das hat sich Petrus gemerkt, das wusste er. Er ist nicht im Glauben geblieben, weil er so stark und leidenschaftlich war. Und das drückt er aus in seinem ersten Brief, wenn er sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das hatte er erlebt. Aber Jesus betet für uns. Und zu dem Zweck, würde Jesus sagen, hat der Vater mir Menschen anvertraut, dass sie in den Himmel kommen und dass sie unterwegs nicht auf der Strecke bleiben, dass ihr Glaube durchhält, dass sie bewahrt werden, dass sie fröhlich werden. Das ist auch ein Auftrag. Ich sage das jedem gerne, der nach dem Willen Gottes fragt. Du, in meiner Bibel steht, seid alle Zeit fröhlich, denn das ist der Wille Gottes an euch. Das ist Wille Gottes. Aber jetzt gibt es noch einen zweiten Teil in der Jahreslosung. Ihr werdet den schon mal gehört haben. Wer vorhin aufmerksam zugehört hat oder sich mit der Jahreslosung beschäftigt hat, der wird das herausgehört haben. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Merkt ihr, da ist eine Bewegung drin. Da ist kein Stillstand. Was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Schaut mal, sagt er ihnen, ihr habt mich sichtbar vor Augen, sagt er zu diesen Menschen, die ihm gerade zuhören, ihr habt mich erlebt, ihr habt meine Autorität erlebt, meine Vollmacht, meine Macht, Brot zu vermehren. Ihr habt mich gesehen, hautnah, und doch kommt ihr nicht zu mir, und doch bleibt ihr auf Distanz. Ihr habt mich gesehen und kommt doch nicht zu mir. Wollt euch doch nicht anvertrauen. Im Kapitel vorher, Johannes 5, da sagt er sogar, ihr lest sogar in der Bibel. Und das ist richtig so, sagt er. Denn in der Heiligen Schrift findet ihr mich und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Man kann fromm sein, man kann in der Gemeinde sein, man kann alles mitmachen und doch auf Distanz bleiben, Jesus gegenüber. Sich ihm doch nicht anvertrauen. Was meint Jesus damit? Wer zu mir kommt? Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Aber diese Leute, die ihm dazuhören, die gehören offensichtlich nicht dazu. Die bleiben auf Distanz. Ihr wollt euch nicht in meine Nähe wagen, sagt er. Ihr bleibt stehen. Ihr wollt euch mir nicht anvertrauen. Warum? Und das ist das eigentliche Drama. Und das habe ich im Herzen genauso wie du auch. Wir wollen nicht ihn, wir wollen etwas. Jesus als Dienstleister, das verstehen wir. Eine Gabe, eine Erfahrung, ein Gefühl, das verstehen wir. Aber ihn? Er sagt, ihr kommt nicht zu mir, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr satt geworden seid. Ihr habt etwas gefunden, aber nicht mich. Das Geheimnis ist, zu ihm kommen, um ihn zu finden. Er sagt, ihr seid zu mir gekommen und bleibt doch auf Abstand. Ihr seid fromm und doch nicht gläubig. Ihr lest in der Bibel und sucht doch nicht mich. Ihr sucht das ewige Leben. Das heißt, ihr wollt in den Himmel kommen und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, damit ihr auch wirklich das Leben hättet. Das ist dramatisch. Ist das möglich, dass man sich in der Gemeinde bewegt und trotzdem nicht in einer glaubenden und vertrauenden Gemeinschaft zu Jesus lebt? Dass man alle Lieder mitsingt, alle Gebete mitspricht, dass man fromm ist und doch nicht in den Himmel kommt. Dass man sogar an die Bibel glaubt und doch nicht. Unheimlich. Es gibt eine Zahl, die kennt jeder von euch, 666. Die Zahl 666 heißt im Johannesevangelium, von da an wandten viele seiner Jünger sich ab. Johannes 6, Vers 66. Da murrten viele seiner Jünger und drehten ab. Unheimlich. Die Zahl 666 steht im Johannesevangelium dafür, dass ein Christ tatsächlich wieder umdrehen kann und auf der Strecke bleiben kann. Nochmal, da wandten viele seiner Jünger sich ab und wandelten hinfort nicht mehr mit ihm. Und das waren ja gerade Menschen, die zu ihm gekommen waren, die ihm gefolgt waren, die ihm vertraut hatten. Jetzt waren sie weg. Und Jesus fragt seine Jünger und er drängt sie nicht. Und das ist auch kein Betteln. Er sagt, was ist mit euch? Ihr dürft gehen, ihr müsst nicht bleiben. Und dann kommt diese herzerfrischende Antwort von Petrus, Herr, wohin denn? Wohin denn? Wir haben doch eine Erfahrung gemacht. Wir haben doch etwas erkannt. Wir sind doch zum Glauben gekommen und sind in der Tiefe überzeugt worden. Du bist der Heilige Gottes. In dir begegnet uns der lebendige Gott. Das ist doch gar nicht mehr zu überbieten. Und genau das ist der zweite Teil der Jahreslosung. Zu ihm kommen, zu Jesus kommen, ganz schlicht. Sich ihm anvertrauen, immer wieder neu, jeden Tag neu. Die Juden hatten ja genau das vorher gefragt im Streitgespräch. Was sollen wir machen, damit wir richtig sind? Damit wir das Richtige tun? Und am liebsten würde ich mich mit euch mal zusammensetzen, einen Abend, und euch fragen, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Das muss ein Christ ja sagen können. Ich habe das in vielen Gruppen gemacht und da kamen sehr, sehr anspruchsvolle Antworten. Und dann frage ich zurück, tust du das denn? Ja, dann gehst du abends mit einem schlechten Gewissen ins Bett? Dann fehlt ja auch die Freude, dann fehlt auch die Gewissheit. Was ist denn der Wille Gottes, den du tust? Das muss man auch wissen, um ein gutes Gewissen zu haben. Was ist der Wille Gottes für dein Leben? Und da sagt Jesus etwas ganz, ganz Erstaunliches. Er sagt, das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Nehmt das doch bitte mit, Johannes 6, Vers 40. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, hat das ewige Leben. Die kürzeste Fassung des Willens Gottes, ihn sehen, ihm vertrauen, zum Leben kommen. Wenn ich die Kraft und Nerven hätte, würde ich euch jeden Tag anrufen, morgens erinnern an diesen Satz. Das ist der Wille Gottes. Wenn der geschieht, Jesus sehen, an ihn glauben, bist du mitten im Willen Gottes und kannst dir rund um die Uhr ein Loch in die Mütze freuen. Jesus sehen, an ihn glauben, das ist der Wille Gottes. Merkt ihr die beiden Teile? Sein Auftrag ist, nichts zu verlieren. Unser Auftrag ist, in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben. Und wenn ihr mich fragt, was ist der Wille Gottes für dein Leben, dann würde ich antworten, in Jesus sein und bleiben. Punkt. Mehr nicht. Bin ich in ihm, bin ich immer richtig. Bin ich in ihm, bin ich immer auf dem Weg. Bin ich in ihm, bin ich am Ziel. Jetzt, in diesem Moment. Dann kann man fröhlich werden. Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken. Also bitte nie mehr vergessen, das ganze Evangelium ist da drin. Gott sehen im Angesicht Jesu. Wenn ich die älteren Geschwister fragen würde unter uns, lasset uns aufsehen, dann würdet ihr ergänzen, auf Jesus. Was macht er denn da oben? Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist sein Auftrag. Er ist der Anfänger. Er bewirkt den Glauben, er hat den Glauben geweckt in uns und er wird auch sehen, dass er durchkommt mit uns. Sein Anblick ist wirklich glaubenweckend. Ich erlebe das immer wieder. Ich habe keine Freude an der stillen Zeit. Aber in dem Moment, wo ich in die Bibel gucke und einfach lese, merke ich, ach ja, er will Glauben wecken. Nicht meine Verrenkung, meine Anstrengung, meine geistliche Akrobatik, all meine Techniken, nein. Er weckt Glauben. Ich brauche nur hingucken und er wirkt den Glauben. Das ist stark. Wer mich lieb hat, sagt Jesus, der wird mein Wort beachten. Und ich werde ihn lieben und werde mich ihm anvertrauen. Dann wächst eine Beziehung. Ich öffne mich ihm und er vertraut sich mir an. Und da wächst eine Beziehung in die Tiefe. Das geht so weit, dass Jesus sagt, wer mir glaubt, der wird erleben, dass der Vater zu ihm kommt. Und ich komme auch mit. Und wir werden Wohnung bei dir machen. Eine himmlische Wohngemeinschaft. Das ist stark. Und so heißt die Losung im ganzen Zusammenhang, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ganz im Gegenteil. Ich werde ihn mit aller Liebe empfangen, in meine Fürbitte aufnehmen und darauf achten, dass er nicht verloren geht. Also sollen wir ihm so folgen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns gerufen hast mit Namen, dass du uns bei dir haben willst in deinem Reich der Liebe, des Friedens, der Versöhnung. Danke, dass du uns ausdrücklich und vorsätzlich gerufen hast, damit wir mit dir Gemeinschaft haben und mit dir in dein Reich kommen. Wir danken dir. Amen.